letzte Woche ja Kanzeltausch. Die erste Woche hatten wir gar keinen Gottesdienst, hatten wir Kanzeltausch. Und dann hatte ich diese Woche bei den Senioren, wir hatten Senioren-Allianz-Gebetstag hier bei uns, eine Predigt gehalten. Gestern war ich bei den Adventisten. Ist jemand hier von den Adventisten heute Morgen? Da hinten sind zwei. Sehr schön. Ich mag diese Gemeinde sehr. Freundliche, zuvorkommende Leute. Und wisst ihr, was sie vorhaben? Sie wollen bauen. Sie wollen bauen. Und haben sich ja bei uns schon ein bisschen inspirieren lassen. Das ist ja so ein bisschen unser Ding gewesen. Na gut, meine erste Predigt in unserer eigenen Gemeinde im neuen Jahr, am Sonntag jetzt. Und wie immer die wichtigste Predigt des ganzen Jahres. Weil ich zum Jahresanfang immer dafür bete und auch damit rechne, dass Gott mir irgendeinen Eindruck gibt und sagt, das ist das, worauf du unbedingt achten solltest in diesem neuen Jahr. Was ist dran? Wo stehen wir als Gemeinde? Wo sollen wir hin? Auf was sollen wir achten? Und die vergangenen Jahre stand ja meistens der Neubau mit all seinen Herausforderungen im Fokus. Und seit Jahren bedeutete das, wir brauchen mehr Platz. Wir müssen und wir werden bauen. Und dann habe ich immer vom neuen Gebäude geredet. Erinnert sich jemand? Das neue Gebäude in allen Details. Wie sich das anhört, wenn flüssiger Beton die Rampe vom Betonmischer herunterläuft. Von dem Kran, der hier mal stehen würde. Von den China-Sesseln, mit denen wir jahrelang schwanger gingen. Oh, und jetzt sind wir fertig. Das Gebäude steht, seit Ende 2016 sind wir jetzt schon hier drin. Auch wenn das physische Bauen auf unbestimmte Zeit ein Ende findet, für mich wahrscheinlich ein ewiges Ende hier. Wenn noch mal jemand bauen will, herzlich eingeladen, ich gucke dir zu. Wenn ich an der Ampel stehe, ein Betonmischer neben mir steht, gucke ich die andere Richtung. Wenn der Kran kommt beim Autofahren, gucke ich dahin. No more. Wir bauen jetzt Gemeinde. Auch wenn das alles jetzt ein Ende gefunden hat und wir ein Jahr hier drin sind, unser Auftrag mit diesem neuen Werkzeug, das Gott uns hier gegeben hat, hat eben erst begonnen. Und seit der Fertigstellung geht es eigentlich jetzt darum, unsere geistliche Arche, die wir gebaut haben, mit Leben und mit Menschen zu erfüllen. Unser neues Gebäude ist ein Mittel zum Zweck. Zugegeben, ein sehr schönes, ein gelungenes, aber am Ende Mittel zum Zweck. Die Arche, die Noah baute, war ja auch nicht der Zweck. Der Zweck war der Fortbestand der Menschheit und der landlebenden Tiere zu sichern. Und nachdem die Flut vorüber war und das feste Land wieder bewohnbar war, hatte die ihren Zweck erfüllt. Solange aber wurde sie gebraucht. Und solange Jesus nicht zurückgekommen ist, wird auch das hier gebraucht werden. 2016 haben wir den Bau zum größten Teil zum Ende gebracht. Es sind immer noch eine Menge Sachen zu tun gewesen und immer noch einige Dinge zu tun. 2017 sollte eigentlich ein Sabbatjahr werden. So ein bisschen Erholung nach der Bauzeit. Eigentlich. Denn Fakt ist, wir haben auch 2017 ein enormes Programm gefahren und so eine Liste von Dingen gestemmt. Also Sabbatjahr war das nicht wirklich. Okay, bevor wir zu dem kommen, was mich für 2018 bewegt, würde ich gern wieder unseren Gemeindekompass einordnen. Und das ist immer ein Abgleich mit unserem Gemeindesteckbrief. Ich meine, letztes Jahr, Anfang des Jahres, hätte ich ihn nicht zitiert. Das war die ganz große Ausnahme, sonst zitiere ich das immer. Das ist so ein bisschen unser Kompass, unser C3-Gemeindekompass. Ein Gemeindeprofil, das Simon McIntyre, unser Europe Overseer, vor Jahren mal erstellt hat. Und das ist wie eine Richtschnur für unsere ganze Bewegung geworden, für die ganze C3-Bewegung. Ich glaube kaum, nein, ich glaube es nicht, nur ich weiß es, dass Simon gar nicht bewusst war und klar war, was er da zusammenfasst. Ich habe es ihm mal erzählt, ist das Simon, deine C3 Gemeindeprofil, das du immer erstellt hast, ich lese das zu jedem Jahresanfang vor und es ist einfach der Kompass für uns, wo wir herkommen, wer wir sind, wo wir hinwollen und da hat er mich ganz verdutzt angeguckt. Ich sage, doch, das mache ich. Okay, lasst es mich vorlesen und diesmal habe ich es sogar hier auf Folie, ihr könnt es mitlesen. Wir sind Teil einer weltweiten Bewegung von Pastoren und Leitern, Männern, Frauen und Gemeinden, verbunden durch eine gemeinsame Vision, Freundschaft, Zusammengehörigkeit und Liebe. Wir mögen einander, meistens. Wir sind gerne zusammen, wir lachen, lieben und genießen das Leben gemeinsam. Wir sind überzeugt, dass die Investition in langlebige Beziehungen großen Gewinn bringt. Wir sind orthodox und traditionell in dem Sinne, dass wir eine Errettung in keinem anderen Namen als Jesus glauben, leben und predigen. Aber wir sind nicht orthodox und traditionell in unserer Präsentation des zeitlosen, kulturell adaptierbaren Evangeliums der Gnade. Es hört sich komplizierter an, wie es ist. Wir haben uns zur kulturellen Relevanz verpflichtet, aber es ist nicht unsere Grundlage. Unsere Herzen sind im Himmel, aber unsere Füße hier im 21. Jahrhundert. Wir glauben an apostolische und prophetische Leiterschaft. Wir haben wenig Glauben an Komitees und leiterlose demokratische Kirchenregierungen. Und wir akzeptieren, fördern und freuen uns an einer Vielfalt von Formen. Wir haben zwar einige Schablonen, aber wir glauben, dass sie ausgefüllt werden vom Individuum, geführt durch sein soziales Umfeld, der Gesellschaft und seiner individuellen Kreativität. Wir laufen mit der erfrischenden Kraft des Heiligen Geistes, Glaube und Vision. Wir sind inspirierte Nachahmer und differenzierende Pragmatiker, meistens. Unser Fokus liegt auf Gemeindebau, Gemeindeleben und Gemeindewachstum, Gemeinde vor Ort. Wir lieben die großen Veranstaltungen, wir lieben auch die kleinen Gruppen. Wir sind größtenteils städtisch, globalisiert, weltmännisch und industrialisiert in unserem Fokus, unseren Verbindungen und unserer Berufung. Wir lieben Australien, Amerika, Afrika, Asien, Europa, Deutschland, Hanau, ohne derzeitige Pläne für die Arktis. Wir haben einige wenige Theologen, aber viele Praktiker. Wir sind keine fanatischen Fundamentalisten, aber wir sind Gläubiger. Wir sind keine Aufrührer oder Aktivisten, aber wir verändern Menschenleben. Für immer. Oder besser gesagt, er tut es. Wir beten laut, lang, fordern und überzeugt. Wir warten aber auch in der Stille, die spricht, und fühlen uns hier genauso wohl wie im Lärm. Wir lieben das Wort Gottes. Wir leben danach, weil es wahr ist. Wir gehen regelmäßig zur Gemeinde, obwohl wir wissen, dass Gemeinde Menschen sind. Wir beten, singen, tanzen, lachen und geben, geben, geben. Wir leben ein fröhliches, normales und moralisches Leben. Wir sind weder so tiefsinnig, dass man den Grund nicht mehr sehen kann, noch sind wir besonders oberflächlich. Weder intellektuelle Snobs noch ungebildete Einfallspinsel. Wir haben keine Angst, selbstständig zu denken. Es ist gefährlich, nicht zu denken. Wir wollen keine Macht über Gottes Volk, über gar keinen in dieser Sache, weil wir haben sie ja kaum über uns selbst. Das ist so typisch Simon McIntyre. Sondern wir wollen, dass die Menschen reif, geistlich und selbstständig in ihrem Denken sind und lehren sie dementsprechend. Wir gehen dorthin, wo Furchtsame sich nicht hinwagen. Wir leben dort. Wir sind ehrlich über das komplexe Wunder unserer Menschlichkeit, voller Versprechen, Hoffnung, Widersprüchlichkeiten. Mit ihrem Versagen, Sünde, Versuchung, Ehe, Geld, Sex, Leben, Tod und Steuern. Meistens jedenfalls. Wir reden über Dinge, die Menschen beschäftigen. Ihr Leben, ihr Zuhause, Familie, Kinder, Beziehung, Sehnsüchte, Geschäfte, Ängste, Schmerzen, Bedürfnisse, Freuden und Erfolge. Wir lieben nicht die Welt, aber das Leben. Wir lieben Literatur, Lernen, Lachen, Kunst, Musik, Familie, junge Menschen, alte Menschen, Wein zu einer guten Mahlzeit und großartige Freunde. Einkaufen, Fußball, Computer, und hin und wieder Manfreds Predigten. Wir stehen nicht so sehr auf abgestandenen dünnen Kaffee oder auf irgendwelche mit dem Begriff christlich belegten künstlerischen Versuche, weil oft sind sie billig und spießig, auch wenn es gut gemeint ist. Außer unsere neuen Connect-Gruppe, die sich hier gibt, das wird Weltklasse, ich habe schon so viel davon gehört. Wir fühlen uns auch nicht berufen, mit Flaggen zu tanzen, zahllosen Prophetien oder charismatischen Feuerwerken und vertreten keine besonderen Formen Eigenheiten, welche die Menschen befremden, die wir eigentlich erreichen wollen. Und wir stehen nicht so sehr auf Kirchengebäude, die wie Kirchen aussehen. Wir setzen auf Glaube, Hoffnung und Liebe, eine helle, farbenfrohe, positive und ermutigende Gemeindeatmosphäre. Eine Kirche, zu der sich Nicht-Kirchengänger hingezogen fühlen, gefüllt mit Musik, Licht, den Gaben des Geistes, Vision, Bestimmung, liebenden Menschen und großartiger Predigt. Wir sind sowohl respektlos in Bezug auf überkommene Traditionen, fruchtlose Aktivitäten, als auch risikofreudig, humorvoll, konservativ, ernst und heilig. Wir sind Menschen. Wir leben mit den Paradoxen, wir haben Widersprüche, wir feiern unsere Menschlichkeit und wir sind Christen. Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und auch hier wieder Simon McIntyre, obwohl wir nicht wirklich wissen, wie die Dreieinigkeit funktioniert, aber wer weiß das schon. Wir lieben Menschen, wir lieben einander, Wir lieben unsere Leiterschaft und wir lieben besonders Gott und er liebt uns. Simon McIntyre. Und das ist jetzt unser eigener Stempel noch. Unsere Vision ist, die Gemeinde Gottes zu bauen. Unser Bauplan lautet Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Unser Auftrag ist, verlorene Menschen mit Gott bekannt zu machen, Jünger heranzubilden und zu bevollmächtigen. Unsere Gemeindekultur ist hell, strahlend, farbig, kraftvoll, relevant. Man könnte noch laut dazusetzen. Unsere Botschaft lautet Glaube, Hoffnung, Liebe. Das, ihr Lieben, ist unser gemeinsames Gemeindeprofil. Und hier ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, die ich mir jedes Jahr zum Anfang des Jahres intensiv stelle. Sind wir noch auf Kurs? Können wir uns mit diesem Manifest identifizieren? Können wir sagen, das sind wir? Oder wir sind zumindest schon nah dran und auf dem besten Weg? Denn eigentlich ist es starker Tobak. Das ist das Porträt einer außergewöhnlichen Gemeinde. Und das verlangt uns einiges ab. Das verlangt ein gewaltiges Maß an Beziehung zu Gott von jedem Einzelnen von uns. Weil wir dazu weite Herzen, Toleranz, Akzeptanz, Geduld, gegenseitigen Respekt und Interesse aneinander haben müssen. Nur dann ist das lebbar, was wir hier gelesen haben. Die Vision der Gemeinde, die Mission, die Gemeindekultur und unsere Botschaft, das sind klar und deutlich und verständlich definiert. Worauf wir unser Augenmerk besonders legen müssen, das ist dieser Bauplan. Der praktische Teil der Umsetzung. Gottes Gegenwart hier reinzubekommen und Freundschaft und Ermutigung. Ich persönlich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe in den letzten Tagen, war fröhlich, weil ich denke, wir sind nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Und das ist mein Wunsch, dass wir auch dieses Jahr alle miteinander daran arbeiten und alles geben, einen Platz zu schaffen, wo Gott sich wohlfühlt, wo er willkommen ist, wo der Heilige Geist sich entfalten kann. Letztes Jahr, glaube ich, das war das letzte Jahr, die erste Predigt, erinnert sich jemand? Daran und jedermann. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe, dem Respekt, all diesen Dingen, die ihr füreinander habt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott möchte, dass wir einen Platz schaffen, wo er sich wohlfühlt und wo Menschen sich hingezogen fühlen. Und da ist, dieser Platz ist da, wo seine Kinder in Einheit zusammen sind. Die größte Offenbarung in Bezug auf Gemeindewachstum, die ich je empfangen habe, war diese. Das habe ich gestern auch unseren Adventsgeschwistern gepredigt. Das ist die größte Offenbarung. Viele von euch haben schon gehört. Vielleicht denkst du, erzählt er das schon wieder. Ich werde so lange erzählen, bis ich den Eindruck habe, jeder hat es gehört und verstanden. Also, die größte Offenbarung in Bezug auf Gemeindewachstum, die ich je empfangen habe, war diese. Gott für uns jetzt. Gott hat nicht irgendwo im Rhein-Main-Gebiet eine beschauliche Anzahl von Menschen versteckt, die potenzielle Christen wären. Und dann sagt er uns und den anderen Gemeinden der Region, sondern kommt, macht euch mal an die Arbeit, wenn ihr fleißig sucht und unter jedem Busch klopft, vielleicht findet ihr welche. Ich habe ein paar versteckt für die Baptisten, ein paar für die KDN, ein paar für die Evangeliker, ein paar für die Adventisten, einige. Hier ist meine Offenbarung. Die Menschen sind da. Sie sind da und es sind Tausende. Tausende und Abertausende. Immer wenn ich in Wikipedia nachschlage, wie groß das Rhein-Main-Gebiet mittlerweile ist, wird mir klar, was für ein Ballungszentrum. Die Metropolregion Rhein-Main sind 5,5 Millionen Menschen. Und ich sage mal, wir können uns da beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir ein paar Männchen auch alle Gemeinden rundherum, dass wir auch nur einen Bruchteil von den Leuten erreicht haben, die da draußen sind, die offen sind für den Glauben. Sie sind da. Und Gott macht da kein Versteckspiel mit uns. Aber sein Wunsch und sein Plan ist, baut gute, gesunde Gemeinden. Werdet weise, habt weite Herzen, sehnt euch danach zu wachsen. Schafft das Umfeld, das es braucht, Menschen aufzufangen. Und ich werde euch Menschen zuführen. Gott möchte, dass unsere Gemeinden geistliche Archen werden. Noahs Auftrag war es, mit seinem Team eine Arche zu bauen, nach genauen, exakten Bauplänen, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihm ganz genau gesagt, wie das Ding zu bauen ist. Es war sein Auftrag, das Umfeld zu schaffen, dass es unzähligen Tieren ermöglichte zu überleben und den Menschen. Es war nicht der Auftrag, nach Abschluss der Bauarbeiten mit Netzen, Fallen und Lasso loszuziehen, um Giraffen einzufangen und war nicht sein Ding. Gott brachte sie. Gott selbst führte sie zur Arche. Es steht geschrieben in 1. Mose 7. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Von dem reinen Vieh, von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je zwei zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Gott brachte sie. Da ist eine tiefe geistliche Botschaft mit drin. Lasst uns das Umfeld schaffen, lasst uns diese Arche bauen, diesen Ort, wo Menschen sich wohlfühlen können, und Gott wird gerne Menschen bringen. Und da ist noch eine geistliche Botschaft drin, das hatte Martina mal gekriegt, dieses Wort, weil hier steht, es werden reine und unreine Tiere sein. Es werden Leute sein, die entkirchlicht sind, die gläubig sind, aber keine Gemeinde haben, irgendwo da draußen allein ihren Weg gehen, plötzlich, sie werden kommen. Und es werden auch, sehr vorsichtig, die Unreinen als Bild auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sie werden kommen. Die Arche war exakt nach Vorgabe gebaut. Sie war seetauglich und sie war unsinkbar. Hätte der Kahn Löcher gehabt, wäre nicht wasserdicht gewesen, Gott hätte keine zwei Meerschweinchen an Bord gehen lassen. Auch wir haben einen Bauplan für unsere Gemeinde. Und wenn wir uns genau an diesen halten, werden wir erleben, wie Gott uns Menschen bringen wird. Sie werden kommen. In der Apostelgeschichte heißt es von der ersten Gemeinde, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Was war der Grund, warum Gott ihnen täglich Menschen hinzugetan hat? Der Grund war, dass die erste Gemeinde ein Umfeld geschaffen hatte, das es Gott einfach machte, ihnen Menschen anzuvertrauen. Und jetzt würde man denken, so eine Gemeinde zu bauen, wäre das grundlegend Selbstverständlichste. Das ist doch der absolute grundlegende Zweck. Aber wie unglaublich schwer es doch in der Realität ist. Und ich bekomme, manchmal denke ich, ich bekomme zu viel mit. Ich bekomme so viel mit, was auch in unserem Land gerade im freikirchlichen Bereich alles so passiert. Und es trifft mich ins Mark, wenn ich all die Geschichten von Schwierigkeiten und Problemen von Gemeinden höre, von Spaltungen, von Uneinigkeit, von zum Teil törichten Dingen, die Gemeinden in Schwierigkeiten bringen. Ich hatte kürzlich Gespräche mit zwei Männern, beide kommen aus unterschiedlichen Freikirchen. Und beide dieser Gemeinden, in denen sie jeweils viele Jahre lang zu Hause waren, gedient haben, beide dieser Gemeinden haben sich so zerstritten, dass sie sich beide buchstäblich bis auf die Grundmauern ruiniert haben. Und beide dieser Herren haben mir im Zug dieser Tragödie erzählt, dass sie ihre Kinder verloren haben. Und das passiert dann eben meistens noch, wenn eine Gemeinde gegen die Wand gefahren ist und die Kinder, die jahrelang hier Vertrauen gehabt haben in Christen und christliche Gemeinden, erleiden Schiffbruch, wollen heute nichts mehr vom Glauben hören. Ich sage euch was, da blutet einer das Herz. Und deswegen predige ich bei uns immer und immer wieder darüber, Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Haltet Frieden untereinander, habt weite Herzen, seid euch alle miteinander der immensen Verantwortung bewusst, die jeder Einzelne trägt, damit unsere Arche hält, was sie verspricht. Da liegt so eine Verantwortung auf jedem Einzelnen. Das ist nicht ein Gruppending hier, das ist jeder Einzelne. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Gott gesunde Gemeinden sucht, wasserdichte Archen, wo es geistlich Schutz, Unterkunft, Nahrung gibt, Hoffnung, Freude, Heilung, Wiederherstellung, Trost, all das, was uns ausmacht. Gemeinden, die sich nicht um sich selbst drehen, sondern die Menschen draußen erreichen möchte. Und jetzt kommt's, wann immer ich gefragt werde, was macht euch als C3 Hanau aus? Ihr müsst nie zweimal überlegen. Es ist die Weite unserer Herzen. Und es ist etwas so Kostbares und so Außergewöhnliches, das wir haben. Und sowas habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen oder erlebt. Ich kenne keine vergleichbare Gemeinde. In der Beziehung bin ich stolz wie Oskar. für das, was wir haben. Wir haben eine Heimat geschaffen. Wir haben eine Heimat geschaffen für Menschen, die bei uns zum Glauben kommen und schon gekommen sind. Und wir sind Heimat für Geschwister aus unterschiedlichsten religiösen Background geworden. Wir haben hier alles. Ehemalige Zeugen Jehovas, ehemalige Neuapostolen, ehemalige Pfingstler, ehemalige Landeskirchler, ehemalige evangelikale Freikirchler, ehemalige Moslems. Wir haben alles hier. Und hier noch etwas, was uns ebenso außergewöhnlich macht. Wir haben es bisher geschafft, uns mit zum Teil solchen unterschiedlichen theologischen Backgrounds und Auffassungen stehen zu lassen und unter einem Dach zu versammeln, ohne uns zu beißen und fressen. Nach fast vier Jahrzehnten Gemeindebau, meine lieben Geschwister, das ist außergewöhnlich. Das ist absolut einzigartig. Und soll ich euch was sagen? Ich möchte, dass es auch weiterhin so bleibt. So viele negative Horror-Gemeindegeschichten, die ich überall höre. Aber die Gründe für die anschließenden Probleme sind immer die gleichen. Es schleicht sich schlechtes Reden ein. Streit, fromme Besserwisserei. Obskure Sonderlehren gewinnen plötzlich Raum. Es folgen Sektenbildungen, die sich einstellen. Chronische Nörgler und Kritiker treiben ihr Spiel. Das ist nicht heilig genug, jenes ist zu fleischlich, da ist zu wenig Heiliger Geist, zu viel Heiliger Geist, zu laute Musik und zu viel Englisch und was weiß ich. All diese Dinge. Und dann kommen noch die ganzen theologischen Nebenkriegsschauplätze rein und dominieren auf einmal. Aller mögliche Unsinn, Kleiderordnung, Speisegebote und was weiß ich, Politik. Ich meine, man kann das kaum fassen. Christliche Ehen und Freundschaften zerschellen an der Frage, ist Donald Trump von Gott oder vom Teufel geschickt? Das ist nicht zu lachen, das ist zu ernst. In den Social Medien in den letzten Monaten bei der Wahl von Donald Trump und auch in anderen Bereichen, AfD und was weiß ich alles, da ist eine Streitkultur und selbst Christen hacken sich auf den Kopf rum da draußen in aller Öffentlichkeit. Meine Güte, ich sag dir was, Gott ist mit oder ohne Trump in Kontrolle. Er sitzt nicht da oben auf dem Thron und denkt, oh, der Trump ist dran, was machen wir denn jetzt, Sohn? Jesus, sag mir was, gib mir mal einen Tipp, was machen wir jetzt? Herrschaften, Gott ist in Kontrolle. Man kann über alle möglichen Dinge reden, aber dass es so polarisiert und Streit verursacht und all das, das ist lächerlich. Aber es sind eben diese Dinge, die Gemeinden schaden. Und ich sage es nochmal in aller Eindringlichkeit, ich möchte von all diesen Dingen nichts in unserer Gemeinde erleben. Helft mit. Lasst uns immer wieder neu dafür ringen, dass Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung diese Arche über Wasser hält. Komm nicht auf mein Boot mit einer Axt und hack irgendwo Löcher rein. Bring Frieden mit. Weites Herz. Die einen glauben, dass Jesus jeden Tag zurückkommt. Andere denken, wir werden die ganze Welt erstmal evangelisieren. Ich habe eine klare Meinung dazu und predige die auch. Aber das sind alles keine Streitpunkte. Es gibt so viele Dinge, wo Gemeinden sich zerfleischen und streiten und was weiß ich alles, wo ich denke, wenn du mit deinem Leben, mit deiner Seele dafür bürgen müsstest, für das, was du da vertrittst, würdest du es dann auch machen? Dann würdest du wahrscheinlich sehr viel vorsichtiger damit sein. Ich habe so einen Eindruck und es könnte sein, dass es wahr ist. Aber das machen ja viele Christen nicht. Die kommen mit dem Totschlaghammer. Der Herr hat mir gesagt. Ich sage euch was. Bitte, um Himmels Willen, gebraucht diesen Ausdruck nicht inflationär. Der Herr hat mir gesagt, ist ein Totschlaghammer. Da kommt jemand mit so einem Satz zu mir und ich sage, oh, das ist ganz interessant. Gott ist nicht ganz im Einen, weil mir hat er was ganz anderes gesagt. Und oft genug liegen wir daneben. Deswegen sagt die Bibel, prüft eben auch alles und das Gute behaltet. Es ist immer besser zu sagen, ich habe einen Eindruck, prüft das mal. Könnte sein, dass was dran ist. Wie auch immer. Lasst uns eine Gemeinde sein, die weise ist und wo jeder seinen Platz findet und weiß, für was er da ist. Warum sind wir hier? 2008 waren wir mit 12 Leuten in Tulsa, Oklahoma. Kurz die Hand heben, wer dabei war. Gerlinde weiß, ich war dabei. Silvia war dabei, Dennis, Andi, du warst dabei. Wir waren mit 12 Leuten in Tulsa, Oklahoma damals und haben uns den Kinderdienst und die Jugend und alles betrachtet. Und an einem Gottesdienst, nahm Gottesdienst, kam ein Mann auf mich zu. Wir standen als Truppe zusammen, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Da kam ein Mann auf mich zu, 2000 Leute nahm Gottesdienst. Und da kommt einer auf mich zu, ein Herr, guckt mich an und sagt, also ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie gehabt. Das ist, ja, ich hatte es noch nie. Aber ich meine, dass Gott zu mir geredet hat und ich soll zu dir hingehen und soll dir sagen, dass Gott etwas vorbereitet. Und du wirst einen einflussreichen Amerikaner kennenlernen, eine einflussreiche Person. Und Gott möchte, dass du offen bist dafür. Erinnert ihr euch? Der war genauso perplex wie ich. Es war 2008. Tulsa, Oklahoma. Jetzt geht's weiter. 2011, Anfang 2011, hatten wir ein Gemeindemitglied hier, der in die USA gegangen ist, geschäftlich, und lernt in den USA an einem Geschäftstermin ein Ehepaar kennen. Er ist deutschstämmiger, zum damaligen Zeitpunkt lebten sie 36 Jahre schon in Atlanta. Ein Herr namens Horst Schulze, Horst und Sherry Schulze, die hat er kennengelernt. Die haben ihm erzählt, dass ihre mittlere Tochter heiraten möchte. Und Horst Schulze kommt aus Winningen an der Mosel, das ist sein Geburtsort. Und er hat auch noch sein Elternhaus, steht da noch. Und die Tochter wollte in Winningen in dieser evangelischen Kirchenkapelle in Winningen heiraten. Und dann haben sie unserem Gemeindemitglied damals erzählt, was sie brauchen, ist ein Pastor, der die Hochzeit in Englisch machen kann. Und unser liebes Gemeindemitglied sagte, kein Problem, mein Pastor macht das. Zwei Wochen später waren die beiden hier, saßen hier unten im Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst haben wir dann ein bisschen erzählt, dann sind wir essen gegangen und einfach so ein Abklopfen. Und irgendwann mittendrin guckt die Sherry den Host an und sagt, Manfred will do the wedding. Manfred macht die Hochzeit. Und was eine Hochzeit das war. Die hatten bald 80 Leute aus Amerika, die eingeflogen sind. Waren zwei Friseure dabei, zwei Fotografen mitgekommen. Das volle Programm. 80 Leute aus den USA. Anschließend noch ein Schloss gemietet für die große Party und so weiter. Es war eine außergewöhnliche Hochzeit. Ganz Winningen war auf den Beinen, weil Horst Schulze ist nicht irgendjemand, sondern er ist der Gründer der Ritz-Carlton Hotelgruppe. Und das war mir damals nicht ganz so bewusst. Ja. Die Sache ist die, wir sind mittlerweile Freunde. Und wir treffen uns öfters ein-, zweimal im Jahr. Wir waren im September in Winningen gewesen und wir haben die Schlüssel zu seinem Haus, zu ihrem Haus. Und dann waren wir im Dezember nochmal dort gewesen. Und das ist, wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ritz-Carlton ist das einzige Unternehmen, das in den USA jemals zweimal diesen Malcolm Baldrige Award gewonnen hat. Das ist eine ganz hohe Auszeichnung für Unternehmen. Oracle oder Apple, solche Unternehmen. Ritz-Carlton hat das Ding zweimal gewonnen. Und wenn ich mit ihm zusammensitze, wir hatten an einem Vormittag, saß ich 3 Stunden mit ihm da und ich hätte alles aufnehmen müssen. Die Storys, die er erzählt, sind phänomenal. Das sind so klassische Sätze, die er von sich gibt. Unless you have 100% customer satisfaction, you must improve. Bis nicht der letzte Kunde 100%ig zufrieden ist, musst du an dem Ding arbeiten. Er kommt aus dem Hotelbusiness, einer der berühmtesten Hoteliers der ganzen Welt. Und er hat mir erzählt, es gibt etwa 80 berühmte Hotelmanager auf der Welt. Und er sagt, 9 davon habe ich ausgebildet. Er sagt, die Managerin von den Disney-Hotels, sagt er, die ruft mich alle 14 Tage an, wir plaudern und die sind mir alle dankbar für das, was ich da gemacht habe. Was hat er gemacht? Man könnte Bände darüber erzählen, was ihn ausmacht und wie er das angefangen hat. Warum hat Ritz-Carlton so eine Reputation bekommen? Und eines der Dinge, die er mir anvertraut hat an diesem Morgen war, dass sie unwahrscheinlich viel Zeit investiert haben in das Mentoring des Personals. Und er sagt, das Wichtigste von allem ist, dass jeder weiß, warum er da ist. Das Zimmermädchen, der Tellerwäscher, egal wer es ist. Wenn du in ein Ritz-Carlton reinkommst und gehst zum Tellerwäscher und sagst, was machst du hier? Und der erzählt dir, also ich bin jetzt hier, da das Geschirr und da abwischen und dann trocknen und dann den Schrank oder was. Bist entlassen beim Ritz-Carlton. Horst wird dich feuern. Wenn ein Tellerwäscher fragt, warum bist du hier, dann sagt der Tellerwäscher, ich bin hier, um das beste, sauberste Geschirr zu produzieren, damit unsere Kunden zufrieden sind. Und egal wo auf der Welt sie ein Hotel buchen, sie werden immer ein Ritz-Carlton vorziehen. Dafür bin ich hier. Wow! Und ich dachte so, das wäre doch auch was für uns. Warum bin ich hier? Wenn ein Gast dich fragt, warum bist du schon länger hier in der Gemeinde? Und du sagst, ja, ich bin seit 5 Jahren hier. Und warum bist du hier? Na ja, warum bin ich hier? Ich habe hier keinen Dienst, aber ich halte den Stuhl warm von Woche zu Woche. Falsche Antwort. Nein. Selbst wenn du keinen Dienst in dieser Gemeinde hast, selbst wenn du aus beruflichen Gründen oder was auch immer, du hast keinen spezifischen Dienst, du hast immer eine Aufgabe hier. Du baust dieses Haus Gottes. Wenn dich jemand fragt, ich habe zwar keinen Dienst hier, aber ich bin hier mitzuhelfen, dass Sonntag für Sonntag das Haus Gottes gebaut wird. Mit einem freundlichen Wort, mit einer netten Geste, mit irgendetwas, was hilft. Ist das schwer? Wenn wir jetzt anfangen zu beten, wieder hier unten vorm Gottesdienst, das ist die Frage, die ich jeden Sonntag stellen werde. Warum sind wir hier? Lasst uns einen Moment drüber nachdenken. Wir sind hier, Reich Gottes zu bauen. Gott Ehre zu bringen mit dem, was wir tun. Und wir sind nicht eher zufrieden, bis wir 100% Customer Satisfaction haben. Jeder, der hier reinkommt, sagt, wow, ich möchte keinen Erstbesucher erleben, der hierher kommt und nach dem Gottesdienst rausgeht und sagt, also was ich hier erlebt habe, da oben predigen sie von Freude und was weiß ich alles, aber unten nach dem Gottesdienst und was weiß ich, im Cafeteria, da wird geschimpft, da wird was weiß ich. No go. Das hier ist stressfreie Zone. Ich sage es immer wieder. Die meisten von uns, gerade wenn wir berufstätig sind, selbst wenn du es nicht bist, das Leben ist hart genug da draußen, oder? Leben ist hart genug. Jeder, wenn du heute im Job unterwegs bist, es gibt ja kaum jemanden, der nicht sagt, die Arbeit hat dermaßen zugenommen, ich bin nur noch ein Nervenbündel. Und es ist dann Mobbing da, Überforderung da und schlechtes Reden da, was alles da draußen in der Welt vor sich geht. Herrschaften, Sonntag ist der eine Tag, der eine Ort, wo wir hinarbeiten müssen, dass Leute kommen, dass du hierher kommen kannst und sagst, das ist meine Insel. Das ist der Ort, wo ich Kraft tanke. Das ist der Moment, wo ich mal alles mal hängen lassen kann und es geht mir einfach gut. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass der Sonntag auch noch Stress wird. Ist das wahr? Das ist der kostbarste, das ist der Sabbat, das ist unser Sonntag, der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Und wir wollen ihm den Tag nicht versauen. Sind wir uns einig? Das ist der Gemeindekurs, das neue Einnorden 2018. Nimm das mit. Nimm es mit in dieses Jahr. Sag, Herr, ich will dabei sein. Wenn ich einen Dienst tue, egal was ich mache, wenn ich irgendwo mit anpacke, egal was ich mache, ich tue es zu deiner Ehre. Unser Ziel ist, Haus Gottes zu bauen, den Himmel zu erfreuen, bete ich immer. Herr, wir wollen deinen Himmel erfreuen. Wir wollen, dass Gott sonntags morgens auf die C3 runterguckt und er kann nicht anders als lächeln. Ich bin so stolz auf meine Leute da unten. Verlangt uns einiges ab, aber es ist machbar. Vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter in der kommenden Woche, aber das ist das, was ich für heute auf dem Herzen hatte. Ich lade euch ein, lasst uns mal zusammen aufstehen, die Band kann nach vorne kommen. Leg ein Gelübde ab vor Gott, heute Morgen, und sag, Herr, das, was ich heute gehört habe, das schreib in mein Herz, Heiliger Geist, erinnere mich immer dran. Und es ist ja nicht nur so, dass wir sonntags die netten Christen sind. Es wäre auch ganz schön, wenn ich mitkriege, dass ihr auch da draußen in der Welt die netten Leute seid. Wie ihr vorhin gelesen habt, die hatten Gunst beim ganzen Volk in der Apostelgeschichte. Und das sollte auch für uns gelten. Wir sollten nicht als fromme, religiöse Spinner irgendwo da draußen bekannt werden, sondern als Leute, die geerdet sind, die ehrlich sind, die moralisch sind, die gut reden, die Hoffnung, Glaube und alles, was dazugehört, verbreiten. Ich gebe keinen Raum hier für chronische Nörgler. Wenn ich irgendwo mitkriege, dass es chronisches Nörgeln gibt, gibt es ein Gespräch und dann doch eins. Und dann gucken wir uns gemeinsam unser Rolltor an. Das ist dreimal, wo ich den Eindruck hatte, es war ein Rolltorgespräch dran. Dann bin ich rausgegangen mit diesen Personen und habe ihnen gesagt, da hinten das Rolltor ist 6 Meter breit. Ich selbst habe das Eisen gekauft, habe es geschweißt, verpulvert lassen und so weiter. Ich habe dieses Tor gebaut. Es ist eine 6 Meter breite Einfahrt und für manche ist es eine 6 Meter breite Ausfahrt. Und eine Frau sah mich damals an und sagte, ich habe ja gerade den Eindruck, du willst mich hier nicht. Sag ich, endlich hast du es begriffen. Und als sie gegangen war, war wieder Ruhe da. Die Bibel sagt, treibt den Spötter und Nörgler hinaus und Zank und alles folgt. Bitte, ich möchte mit nie wieder ein Rolltorgespräch führen. Verschont mich. Tut meiner Seele Gutes. Ich will nur darüber reden, dass es die breiteste Einfahrt ist, hier weit und breit. Ins Haus Gottes. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das Privileg, das Vorrecht, Reich Gottes bauen zu dürfen. Und Herr, wir wissen es alle, dass Menschen uns an der Liebe erkennen sollen, die wir untereinander haben, Herr. Und doch fallen wir so oft. Doch brechen wir dieses Gebot so oft, Herr. Hilf uns, schreib's in unsere Herzen. Lass uns alles tun, den Raum zu schaffen, den du brauchst, um Menschen hierher zu führen. Und wir danken dir, dass wir in diesem Jahr erleben werden, dass Leute kommen werden. Wir danken dir, dass wir bis zum Ende des Jahres jeden Platz besetzt haben, Herr. Wir beten, dass wir 2019 einen zweiten Gottesdienst starten werden. Danke, dass du die Menschen bringst. Hilf uns als Leiterschaft, hilf uns als Mitarbeiter, hilf jedem, der hier irgendwas mit anpackt. Und sei auch bei denen, Herr, die aus welchen Gründen auch immer nicht dienen können. Aber dass wir alle wissen, Vater im Himmel, warum wir hier sind. Lass uns deinen Himmel erfreuen mit dem, was wir tun hier in der C3. In Jesu Namen. Amen. Und es war gut.